Anna stand im oberen Stockwerk vor dem Spiegel und steckte mit Anuschkas Hilfe die letzte Schleife am Kleid fest, als sie von der Einfahrt Räder über den Kies knirschen hörte. »Für Betsy ist es noch zu früh«, dachte sie, schaute aus dem Fenster und erblickte die Kutsche, den darüberragenden schwarzen Hut und die so vertrauten Ohren Alexei Alexandrowitschs. »Wie ungelegen, womöglich über Nacht«, dachte sie. Und ihr kam so furchtbar und schrecklich vor, was daraus folgen könnte, dass sie, ohne einen Moment nachzudenken, mit fröhlichem, strahlendem Gesicht ihm entgegenging. Und da sie den schon vertrauten Geist von Lug und Trog in sich spürte, gab sie sich sogleich diesem Geist hin und fing an zu reden, ohne zu wissen, was sie sagen würde. »Ach, das ist aber nett«, sie reichte ihrem Mann die Hand und begrüßte Sljudin als Freund des Hauses mit einem Lächeln. »Du bleibst, hoffe ich, über Nacht«, war das Erste, was der Geist des Trugs ihr eingab. »Und jetzt fahren wir zusammen. Bloß schade, dass ich es Betsy versprochen habe. Sie holt mich ab.« Alexei Alexandrowitsch runzelte beim Namen Betsy die Stirn. »Oh, da will ich die Unzertrennlichen nicht trennen«, sagte er in seinem üblichen scherzhaften Ton. »Ich fahre mit Michail Wassiljewitsch. Sowieso heißen die Ärzte mich zu Fuß gehen. Ich werde unterwegs ein Stück promenieren und mir vorstellen, ich sei auf Kur.« »Das hat noch Zeit«, sagte Anna. »Möchten Sie Tee?« Sie klingelte. »Servieren Sie Tee und sagen Sie, Serjoscha Alexei Alexandrowitsch sei gekommen.« »Nun, wie steht es um dein Befinden?« »Michail Wassiljewitsch, Sie sind noch nie hier gewesen. Schauen Sie doch, wie schön es ist auf meiner Veranda«, sagte sie, bald zum einen, bald zum anderen gewandt. Sie sprach sehr schlicht und natürlich, doch zu viel und zu schnell. Sie fühlte es selbst, zumal der neugierige Blick, mit dem Michail Wassiljewitsch sie anschaute, ihr verriet, dass er sie wohl beobachtete. Michail Wassiljewitsch ging sofort hinaus auf die Terrasse. Sie setzte sich neben ihren Mann. »Du siehst nicht gut aus«, sagte sie. »Ja«, meinte er, »heute war der Doktor bei mir und nahm eine ganze Stunde in Anspruch. Ich habe das Gefühl, dass jemand von meinen Freunden ihn geschickt hat. So kostbar ist meine Gesundheit.« »Aber was hat er denn gesagt?« Sie fragte ihn nach seinem Befinden und seiner Tätigkeit, redete ihm zu, er solle ausspannen und zu ihr übersiedeln. All das sagte sie fröhlich, rasch und mit einem besonderen Glanz in den Augen. Doch Alexei Alexandrowitsch schrieb ihrem Tonfall jetzt keine Bedeutung mehr zu. Er hörte nur ihre Worte und maß ihnen nur den Sinn bei, den sie unmittelbar hatten. Und er antwortete ihr schlicht, wenn auch scherzhaft. An dem ganzen Gespräch war nichts Besonderes. Doch sollte Anna später nie ohne quälende, schmerzhafte Scham an diese kurze Szene zurückdenken. Serjoscha kam herein. Vorneweg schritt die Gouvernante. Wenn Alexei Alexandrowitsch sich Beobachtung gestattet hätte, wäre ihm der schüchterne, verwirrte Blick aufgefallen, den Serjoscha auf den Vater richtete, dann auf die Mutter. Aber er wollte nichts sehen und sah auch nichts. »Ah, der junge Mann ist gewachsen. Wirklich, wird schon richtig zum Mann. Sei gegrüßt, junger Mann.« Und er reichte dem erschrockenen Serjoscha die Hand. Serjoscha, dem Vater gegenüber schon früher schüchtern, hatte nun, seit Alexei Alexandrowitsch ihn junger Mann nannte und ihm das Rätsel in den Sinn gekommen war, ob Wronski Freund oder Feind sei, vor dem Vater zu fremdeln begonnen. Wie schutzsuchend blickte er sich um zur Mutter. Allein bei der Mutter fühlte er sich wohl. Alexei Alexandrowitsch hatte derweil ein Gespräch mit der Gouvernante begonnen und hielt den Sohn noch an der Schulter, und Serjoscha war das so quälend unangenehm, dass Anna sah, er würde gleich zu weinen anfangen. Anna war rot geworden in dem Moment, als der Sohn hereinkam. Und da sie bemerkte, wie unangenehm es Serjoscha war, sprang sie rasch auf, nahm Alexei Alexandrowitschs Hand von der Schulter des Sohnes, küsste ihn, brachte ihn auf die Terrasse und kehrte sofort zurück. »Es wird allerdings Zeit«, sagte sie nach einem Blick auf ihre Uhr. »Wieso Betsy nicht kommt?« Ja, sagte Alexei Alexandrowitsch, stand auf, verschränkte die Hände und knackte mit den Fingern. Ich komme außerdem vorbei, um dir das Geld zu bringen, denn wie es heißt, wird die Nachtigall ja nicht von Geschichten satt, sagte er. Du brauchst es, denke ich. Nein, ich brauche nichts. Doch, ich brauche es, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Dabei wurde sie rot bis an die Haarwurzeln. Aber du kommst doch nach dem Rennen, denke ich, hier vorbei. Oh ja, erwiderte Alexei Alexandrowitsch. Da ist ja auch die Zierde von Peterhof, Fürstin Tverskaja, fügte er hinzu, nach einem Blick aus dem Fenster. Draußen fuhr gerade eine englische Equipage mit außerordentlich hochsitzendem, winzigem Wagenkasten vor, die Pferde mit Sielengeschirr. Welche Eleganz, charmant! Nun, so fahren auch wir. Fürstin Tverskaja stieg gar nicht aus, nur ihr Lakai in Gamaschen, Pelerine und schwarzem Hut sprang an der Einfahrt ab. »Ich gehe, lebt wohl«, sagte Anna, küsste den Sohn, trat zu Alexei Alexandrowitsch und reichte ihm die Hand. »Sehr nett von dir, dass du gekommen bist.« Alexei Alexandrowitsch küsste ihr die Hand. »Dann auf Wiedersehen.« »Du kommst vorbei zum Tee, wunderbar«, sagte sie und ging hinaus, strahlend und fröhlich. Doch sobald sie ihn nicht mehr sah, spürte sie die Stelle an ihrer Hand, die seine Lippen berührt hatten, und sie zuckte angeekelt zusammen.